Ja, herzlich willkommen. Hier geht es um Ethereum. Ethereum ist eine andere Blockchain, die zum Teil ähnlich funktioniert wie Bitcoin, aber auch in anderen Teilen wieder anders ist. Genauso wie Bitcoin basiert Ethereum auf dem sogenannten Proof of Work. Also die Grundidee, dass für das Erstellen, das Minen eines neuen Blocks ein gewisser Aufwand betrieben werden muss, ein gewisser Rechenaufwand, auch das haben wir hier in Ethereum. Und was wir uns hier angeschaut haben, sind die ganzen Transaktionen, die ganzen Überweisungen, die auf Ethereum stattgefunden haben in der Vergangenheit. Zum einen für die normale Ether-Währung an sich. Na, Währung darf man ja eigentlich nicht sagen, das ist keine offizielle Währung in dem Sinne, aber Ether. Und auf der anderen Seite haben wir hier eine Visualisierung der sogenannten Token Transfers, also die Überweisung von Tokens, die auf der Ethereum Blockchain passiert sind. Und das ist der wichtige Unterschied zu Bitcoin, dass es hier die Möglichkeit gibt, sogenannte Smart Contracts, schlaue Verträge, zu programmieren und dann auf der Blockchain bereitzustellen. Das ist im Prinzip nichts anderes als ein Computerprogramm, was jeder schreiben kann und dann für alle, für die ganze Welt auf dieser Blockchain bereitstellen kann. Das wird momentan sehr gerne benutzt, beispielsweise von Startups, um Geld einzusammeln für initiale Finanzierungsrunden. Das heißt, eine Firma, ein Startup gibt ein virtuelles Token heraus, das super tolle Startup-Token, und gibt davon 100.000 Tokens raus, und jeder, der möchte, kann in den nächsten 3 Wochen dieses Token kaufen im Rahmen eines sogenannten Initial Coin Offerings, eines ICOs. Das ist so ein bisschen in Analogie zu dem sogenannten Initial Public Offering, was man an der Börse sieht, wenn Firmen an die Börse gehen. Und diese ICOs ist etwas, was sehr viel passiert ist in der jüngsten Vergangenheit und immer noch passiert. Und jeder, der ein solches Token dann besitzt, kann das dann handeln, weiterverkaufen oder in Zukunft vielleicht für das nutzen, was dieses Startup dann anbietet an Dienstleistung. Vielleicht ist es ein Fahrradverleih-Startup und ein Token berechtigt mich dann 24 Stunden lang ein Fahrrad zu nutzen oder ein Auto beispielsweise. Und was wir hier gemacht haben, ist, dass wir uns die Transaktionen auf diesen Token-Contracts angeguckt haben. So, jetzt gucken wir uns das erstmal ein bisschen an. Wenn Sie dieses Bild sehen, dann sehen Sie, da sind relativ viele sternförmige Pusteblumenwolken drin enthalten. Wenn wir uns mal eine hier genauer angucken, dann ist das hier unten links eine Adresse auf der Ethereum-Blockchain. Das ist eine spezielle Adresse, weil das ist die Adresse des sogenannten Smart Contracts. Und über diese Adresse können Funktionen auf diesem Programm aufgerufen werden. Zum Beispiel transferiere das Token an eine andere Adresse. Wir können uns jetzt auch hier auf einer anderen Seite im Internet, die kommt nicht von uns, das hat jemand anderes gemacht, angucken, was denn auf diesem Smart Contract so passiert ist. Das hier ist interessant, das ist das sogenannte EOS Token. Das ist ein Initial Coin Offering, was vorletzte Woche geendet ist. Und die Initiatoren hinter diesem Token haben darüber Geld eingesammelt, um eine neue Blockchain zu entwickeln, die EOS Blockchain. Die ist insofern sehr spannend, sage ich gleich nochmal was dazu, weil die nicht mehr auf dem Proof of Work basiert, also nicht mehr so energiehungrig wie Bitcoin und Ethereum ist, sondern auf dem sogenannten Delegated Proof of Stake. Das ist viel schneller, viel effizienter und meiner persönlichen Meinung nach auch besser vom Verfahren. Und die haben über diesen Smart Contract sehr viel Geld eingesammelt. Mittlerweile sieht man auch, die haben das Geld, ganze Geld schon wieder rausgezogen und geben das jetzt aus für die Entwicklung, hoffentlich. Und wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zu dieser Darstellung, dann sehen wir hier, dass viele dieser Smart Contracts, die so sternförmig aufgebaut sind, genau diesem Schema folgen. Ganz viele Adressen haben einmal Ether überwiesen an diese Adresse, wahrscheinlich um initial solche Tokens zu erwerben, möglicherweise um damit hinterher zu spekulieren an irgendwelchen Handelsplätzen möglicherweise auch nicht. Andere von diesen Token-Netzwerken, die man hier so ein bisschen mehr in der Mitte sieht, die deuten darauf hin, dass die Teilnehmer, die diese Tokens halten, auch andere Tokens noch halten und sie auch untereinander austauschen. Das deutet so ein bisschen mehr auf mehr Aktivität hin. Da ist es vielleicht nicht nur rein spekulativ. Wir können dieses EOS-Token auch nochmal auf dem linken Monitor uns angucken. Da sehen wir hier auch die ganzen Transaktionen des EOS-Tokens. Und wenn wir uns in der Mitte mal diesen pinkfarbenen Knoten angucken, das ist Binance.com. Das ist eine große Handelsplattform im Internet, wo dieses Token auch gehandelt wird, wo die Leute das dann auch gegen Euros oder Dollar umtauschen oder gegen Bitcoin oder gegen andere Kryptowährungen. Wir sehen, dass es auch andere Bereiche in diesem Netzwerk gibt, wo relativ kleine Gruppen, Communities entstehen oder entstanden sind. Und das ist eigentlich eine der zentralen, spannenden Fragestellungen für uns, dass wir betrachten in unserer Gruppe, in diesem Forschungsprojekt, wie denn die generellen Netzwerkstrukturen aufgebaut sind und aussehen von diesen Blockchain-Transaktionsnetzwerken und von diesen Token-Netzwerken im Speziellen. Es gibt mittlerweile auf der Ethereum-Blockchain zigtausende von Smart Contracts und ein Großteil von denen stellt solche virtuellen Tokens dar. Wir haben hier alle Tokens dargestellt, die dem sogenannten ERC-20-Token-Standard folgen. Und das Interessante für uns ist eben zu betrachten, wie sich diese Token-Transaktionsnetzwerke voneinander unterscheiden und welche Grundstrukturen wir darin finden. Wenn Sie nochmal auf dem linken Monitor dieses große Netzwerk sich anschauen von den ganzen EOS-Token-Transfers, fällt Ihnen dazu irgendeine Beschreibung ein oder ein Merkmal oder wie Sie das bezeichnen würden? Diese Grundstruktur oder diese Muster, die Sie hier drin sehen. Versuchen Sie das mal in Ihrem inneren Auge zu vergleichen mit der Struktur, die Sie vorfinden in Ihrem persönlichen sozialen Netzwerk. Freunde, Bekannte, Facebook und Co. Das ist sehr anders, was wir hier sehen. Also das war für uns auch eine ganz spannende Erkenntnis, als wir angefangen haben, uns diese Netzwerke anzuschauen, dass die Strukturen, die wir finden, also die graphentheoretischen Eigenschaften hier, sehr anders sind als das, was wir in sozialen Netzwerken finden. Soziale Netzwerke zeichnen sich in aller Regel durch drei sehr grundlegende Eigenschaften aus. Die erste ist, dass Netzwerk eine Tendenz hat, sehr starke, dicht geknüpfte lokale Communities zu bilden. Meine Freunde sind in der Regel auch untereinander zum Großteil befreundet. Man spricht dann von einem hohen lokalen Clustering-Coefficient. Die zweite Eigenschaft ist, dass das Netzwerk als Ganzes sehr dünn besiedelt ist. Das heißt, dass von allen möglichen Verbindungen, die existieren, wenn man alle Personen auf Facebook miteinander verknüpfen würde als Freunde, davon existiert nur ein ganz, ganz kleiner Teil. Ist auch irgendwie klar, weil keiner auf Facebook 2 Milliarden Freunde hat, sondern vielleicht ein paar hundert. Das heißt, der Graph als Ganzes, das Netzwerk als Ganzes ist sehr dünn besiedelt. Und die dritte Eigenschaft ist in Social Networks, dass es im Durchschnitt nur sehr wenige Sprünge braucht, wenn man die Freundschaftsbeziehungen durchläuft, um von einer Person zu irgendeiner anderen Person auf diesem Globus zu gelangen. Das sind ungefähr 4,3 Schritte auf Facebook, die man braucht. Das ist sehr wenig. Man spricht auch von dem kleine Weltphänomen, dem Small World Phenomenon. Wenn wir uns die Blockchain-Transaktionsnetzwerke anschauen, dann sehen wir hier eine sehr starke Ausprägung, eine sehr starke Dominanz der Handelsplätze, der Token-Exchanges. Das heißt, dass ein ganz großer Teil von Bitcoin, Ethereum und diesen Tokens ausschließlich über Handelsplätze gehandelt wird. Also nicht, dass sich Leute untereinander auf der Straße im Café treffen und sagen, komm, jetzt gib mir mal ein Bitcoin oder ich bezahle jetzt mal mit Ethereum. Das gibt es auch, aber längst nicht so stark. Wir können das natürlich in den Daten nicht sehen, ob jetzt jemand hier für ein Produkt bezahlt hat oder irgendwo spekuliert hat. Aber man kann sehen, dass der Großteil der Transaktionen wirklich über die Exchanges stattfindet. Und wir können auch sehen, dass es zum Teil ganz interessante Muster gibt. Das kann ich vielleicht nochmal auf dem großen Monitor zeigen. Hier sehen wir jetzt nochmal alle Transaktionen zwischen Ethereum-Adressen in den ersten, ich glaube, 16 Monaten von Ethereum. Und immer dann, wenn zwei Adressen oder zwei Wallets miteinander in dieser Zeit Ether ausgetauscht haben, dann ist hier so eine dünne Haarlinie eingezeichnet. Das heißt, je stärker die Farbe hier ausgeprägt ist, desto mehr ist zwischen diesen Knoten dann, zwischen diesen Adressen auch passiert. Das ist eine ziemliche Vogelperspektive, die wir hier sehen. Also auch eine starke Vereinfachung. Und man sieht ganz klar wieder die großen Exchanges hier. Man sieht auch ganz interessante Muster hier auf der rechten Seite. Das hier, das ist eine Gruppe von Smart Contracts, die sich untereinander aufrufen. Das heißt, das ist ein Programm auf der Blockchain, was ein anderes Programm auf der Blockchain aufruft. Wenn Sie den Film Inception mit Leonardo DiCaprio gesehen haben, wo jemand in den Traum eines anderen eindringt und dann noch in einen anderen Traum im Traum weitergeht, das ist vielleicht so ähnlich hier, dass wir es hier mit Programmen zu tun haben, die auf einem verteilten globalen Netzwerk der Ethereum ausgeführt werden, die dann wiederum anderer Programme darin nochmal aufrufen. Das sind auch interessante Muster. Und wir sehen am Rand dieses Netzwerks beispielsweise sowas hier. Ziemlich losgelöst vom Rest des Netzwerks. Man sieht hier innere, äußere Ringe, Gruppen dazwischen. Das könnte auf ein Geldwäschenetz hindeuten. Das können wir natürlich auch nicht mit Sicherheit sagen, aber das könnte ein Indikator sein. Falls Sie sich fragen, wo diese ganzen Farben herkommen und wie das Ganze hier eigentlich funktioniert mit der Anordnung der Knoten, es handelt sich hier nicht um irgendein geografisches Layout. Also es geht hier nicht darum, wo diese Adressen auf der Welt verortet waren, weil das wissen wir nicht. Sondern es ist ein Verfahren, das nennt man in der Graphentheorie, sind das erstmal Community Detection Algorithmen. Da versuchen wir Knoten, also Adressen, mit vielen anderen Adressen des ähnlichen Typs oder der ähnlichen Anzahl von Verbindungen in Verbindung stehen, versuchen die miteinander zu gruppieren und nahe beieinander anzuordnen und gleichzeitig dann farblich hervorzuheben, wo wir ungefähr glauben, dass die ungefähren Grenzen zwischen diesen Gruppen verlaufen. Das ist also bei weitem keine abschließende und genaue Charakterisierung des Netzwerks, sondern es dient uns als initialer Überblick, um überhaupt mal so ein Grundverständnis zu bekommen. Es gibt jetzt hier noch viele, viele andere interessante Sachen und dann könnten wir auch noch bis morgen früh hier sitzen. Aber vielleicht noch eine interessante Sache. Auf dem linken Monitor sehen wir hier eine Visualisierung eines relativ neuen Token-Networks. Das ist der sogenannte DAI Stablecoin. Und die Idee hier ist, ein virtuelles Token zu schaffen mit Hilfe eines Smart Contracts, dessen Handelskurs über die Zeit gleich bleibt. Also das Token soll morgen früh noch genauso viel Euro kosten wie heute, mit der Idee, ein Token zu schaffen, was mir eine gewisse Sicherheit gibt, dass es nicht so wie bei Bitcoin ist, dass ich heute einen Bitcoin kaufe und morgen ist es nur noch halb so viel wert. Das wäre blöd, wenn ich damit eine Currywurst essen möchte. Aber eben hier die Idee, einen relativ konstanten Kurs zu ermöglichen durch den Mechanismus, der in diesen Smart Contract eingebaut ist, plus eine Verbindung zu einem sogenannten Orakel. Das ist also eine Informationsquelle, zum Beispiel ein Server, eine Webseite, die außerhalb der Blockchain existiert, die dann angefragt werden kann von den beteiligten Knoten im Ethereum-Network, um zu prüfen, wie ist denn gerade der Kurs oder wie ist denn gerade das Wetter in Berlin. Das sind relativ neue Ideen und Konzepte, die sicherlich noch nicht fertig abgeschlossen und ausgereift sind. Und möglicherweise enthält auch dieser Smart Contract irgendwelche Sicherheitslücken, von denen wir noch nichts wissen. Und nächste Woche findet jemand eine Schwachstelle und klaut die ganzen Coins wieder. Das wissen wir nicht. Es handelt sich hier halt um eine sehr junge Technologie, um noch sehr neue Verfahren. Und wir hatten uns im Rahmen dieses Projektes hier in erster Linie mal damit beschäftigt, herauszufinden, wie denn die grundlegenden Strukturen des Netzwerks überhaupt aussehen. Und nächste Schritte sind natürlich jetzt hier auch zu versuchen, noch zusätzliche Informationen zu erhalten. Zum Teil haben wir die schon, zu wissen, wo sind die Exchanges, was machen Startups genau, wenn sie ihre Wallet-Adressen veröffentlichen, um dann eben noch mehr Daten zu haben und noch mehr zu lernen über dieses Netzwerk. Ansonsten haben wir heute Abend noch ein paar andere Stände hier. Mein Kollege Martin Werner, hier gleich hinter Ihnen, Der kann Ihnen zum Beispiel was dazu erzählen, wie man solche Smart Contracts auch im Kontext von modernen Lieferketten einsetzen kann. Oder meine Kollegen Sebastian Zickau und Bersan Deva können Ihnen was dazu erzählen, wie man das Thema Identity Management vielleicht lösen kann auf Blockchains. Das ist auch ganz wichtig, weil auf dieser Ethereum-Blockchain hier wissen wir natürlich erstmal nie, wer dahinter steckt. Das sind alles Pseudonyme, diese Wallets. Die wahre Identität ist unbekannt. Und immer dann, wenn wir anfangen, über Szenarien nachzudenken, wo es wichtig ist zu wissen, wer steht denn dahinter, wer ist denn verantwortlich, wer hat denn das Fahrrad ausgeliehen mit dem Bicycle Coin und jetzt ist es nicht zurückgegeben, brauchen wir Lösungen, um auch die Leute dann zu identifizieren. Wenn Sie da noch Interesse haben, sind Sie auch eingeladen, noch bei den Kollegen sich zu erkundigen. Und ansonsten beantworte ich auch gerne noch Fragen.